Reise in kindliche Klangwelten. 6. Auf dem Basar der Emotionen, der Imitate und der Missverständnisse. Und plötzlich ist dieser mütterliche Filter weg. Das neugeborene Kind ist ungeschützt umgeben von Klängen, die das Gehirn zunächst gar nicht als Töne, Klänge oder Geräusche einordnen kann, sondern als eine stete Abfolge elektrischer Reize. Da kann man schon einmal laut aufschreien. Willkommen in der Welt des Klangs. Ich fasse jetzt zunächst die Begriffe kurz zusammen und ordne sie umgangssprachlich ein, um die Orientierung auf Dauer zu erleichtern. Einzelne Töne gibt es in der Natur nicht, sie können nur mit technischen Mitteln erzeugt werden. Dennoch bezeichnen wir das Tongemisch, also den Ton mit seinen Obertönen, welches wir zum Beispiel als Instrumentalton kennen, umgangssprachlich als Ton. Und so werde ich es hier auf Dauer auch tun. Ein Zusammenklang mehrerer dieser Töne kennen wir als Klang, zum Beispiel Dreiklang oder Akkord. Ein Tongemisch mit ungeordneten Obertönen oder Teiltönen definieren wir als Geräusch. Erst anhand der Obertöne und ihrer Verhältnisse zueinander sind wir in der Lage, das Gehörte zu identifizieren, integrieren und angemessen darauf zu reagieren. So ganz griffig werden die Obertöne aber vielleicht erst, wenn du sie am eigenen Leib erfährst oder besser gesagt, sie dir am eigenen Leib bewusst werden. Bleiben wir bei unserer Stimme. Singe einen Ton mit beliebiger Tonhöhe auf dem Vokal A und wechsle ohne Unterbrechung zu den anderen Vokalen E, I, O, U und, wenn du möchtest oder noch genügend Puste hast, auch zu den Umlauten Ä, Ü und Ö. Du hast also jetzt andauernd den gleichen Ton mit einer bestimmten Frequenz erzeugt und konntest dennoch allein durch die Veränderung des Mundraumes und der Lippenformung andere Klänge erzeugen. Schuld daran sind die Obertöne, die mit dem gesungenen Ton gleichzeitig erklungen sind und mit dem ursprünglichen Ton eine neue Klangcharakteristik gegeben haben. Zur Entspannung schiebe ich den Klang eines Instruments ein, welches lediglich aus einem Metallbügel und einer daran befestigten, dünnen, gehärteten Metalllamelle der sogenannten Zunge besteht. Das Instrument hat den wenig schönen, aber treffenden Namen Maultrommel. Der Metallbügel wird an die Zähne gepresst. Die Metallzunge des Instruments muss zwischen den Zahnreihen frei schwingen können und wird angezupft. Der gesamte Kopfraum dient als Resonanzraum. Durch Veränderung dieses Raumes werden die Obertöne des erzeugten Klanges so beeinflusst, dass der Eindruck unterschiedlicher Tonhöhen entsteht. In Wirklichkeit ist es reinste Obertonmusik. Im Beispiel werden allerdings verschieden gestimmte Maultrommeln verwendet, die Klangmöglichkeiten erhöhen. Der Mund- und Kopfraum haben hier neben der Klanggestaltung auch eine Verstärkerrolle gespielt, wie wir sie von Gitarren oder Geigen oder auch vom Klavier kennen. Diese zum Teil kunstvoll geschwungenen oder wuchtigen hölzernen Kästen dienen ebenfalls der Klangverstärkung. Ohne sie würden zum Beispiel die Saiten der Geige sehr dünn, fast unhörbar klingen. Auch unser Körper verfügt über Resonanzräume im Kopf-, Nasen-, Rachen- und Brustbereich, die die Schwingung unserer Stimmbänder, richtiger Stimmlippen, verstärken und die Obertöne unserer Stimme maßgeblich beeinflussen, indem sie sie stärker hervorheben oder abschwächen. Haben wir zum Beispiel Schnupfen, fehlt der Resonanzraum Nase oder ist eingeschränkt und unsere Stimme klingt enger, flacher, verschnupft. Sind wir traurig oder haben aus anderen Gründen eine schlaffe Körperhaltung, so können alle Resonanzräume nicht optimal funktionieren und die Stimme klingt matt. Wir werden es nicht schaffen, mit gebeugter Haltung und geringer Körperspannung fröhlich zu sprechen. Versuche einmal, einen lustigen Text mit gesenktem Kopf, ohne Mimik und mit hängenden Schultern fröhlich vorzutragen. Und selbst wenn wir uns bemühen, unseren Zustand zu überspielen, verraten die vielen Muskeln, die unsere Mimik und Gestik ausmachen, unseren wahren Zustand, weil wir sie nicht alle unter Kontrolle halten können. Und der aufmerksame Zuhörer wird eine Veränderung in der Klangfarbe der Stimme feststellen. Übertragen wir diese Erfahrung einmal kurz gedanklich auf das Singen mit Kindern oder eine Märchenerzählung und überlegen wir, ob wir die Bedeutung dessen, was wir den Kindern sagen oder vermitteln wollen, durch eine intensivere, ausdrucksvollere Körpersprache deutlicher machen könnten. Sind wir nicht vielleicht manchmal abgelenkt und mit den Gedanken irgendwo anders, wenn wir etwas erzählen oder singen? Spüren wir nicht manchmal, dass wir die Kinder bei diesen Betätigungen nicht erreichen und sie unruhig oder unkonzentriert werden? Dafür kann es viele Gründe geben, einer davon bezieht sich aber möglicherweise auf unsere Körperspannung, Körpersprache und Präsenz, mit der wir unserer Stimme die Klangfarbe geben, die Aufmerksamkeit hervorruft. Diese kleine Veränderung kann jeder ausprobieren. Sie kostet nichts, bereitet keine Mühe und muss nicht vorbereitet werden. Man muss sich ihrer nur bewusst sein. Manchmal hat man vielleicht den Satz gehört, er hatte so einen Unterton in der Stimme. Diese Aussage gilt meistens in Verbindung mit der Annahme, dass derjenige, der diesen Unterton hatte, vielleicht nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Stellen wir nur schnell den Begriff richtig und geben wir dem Unterton ein Upgrade. Es ist kein Unterton, es sind viele Obertöne, die diesen Eindruck erzeugten. Damit erklärt sich vielleicht auch, dass Stimmenimitatoren ganz bewusst die Körperhaltung, Mimik und Gestik ihres Rollenvorbildes einnehmen. Einerseits unterstützen sie damit visuell die Assoziation. Andererseits öffnen oder schließen sie die Resonanzräume, die auch bei ihrer Vorlage die Klangfarbe der Stimme beeinflussen. Man stelle sich eine Udo Lindenberg-Parodie vor, bei der der Imitator aufrecht und mit großer Körperspannung kerzengerade auf der Bühne steht. Selbst bei nuscheliger Sprache würde man ihm die Parodie nicht abnehmen. Es gehört auch eine bestimmte Klangfarbe dazu, die nur bei sehr lässiger Körperhaltung und schlaffer Mimik zu erreichen ist. Die Obertöne oder besser gesagt fehlende Obertöne sind auch schuld daran, dass wir am Telefon häufig nicht erkennen, ob der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung Mutter oder Tochter, Vater oder Sohn ist. Sie sprechen alle in einem ähnlichen Sprachduktus, aber normalerweise in unterschiedlichen Klangfarben. Die Sprache umfasst einen Frequenzbereich von etwa 80 bis 12.000 Hertz. Am Telefon werden aber aus übertragungstechnischen Gründen nur die Frequenzen von etwa 300 bis 7.000 Hertz übertragen. Alles andere und damit die meisten Obertöne, die den charakteristischen Klang der Stimme ausmachen, werden gnadenlos abgeschnitten und nicht übertragen. Und so entstehen am Telefon häufig Missverständnisse, weil die Emotion, die hinter dem Gesagten steht, der Wunsch, der unausgesprochen im Klang der Stimme mitschwang, der Ärger, der am Telefon mühselig zurückgehalten wurde, gar nicht übertragen wurden und so beim Empfänger gar nicht ankommen konnten. Noch ein weiteres Beispiel, um zu zeigen, wie selbstverständlich wir mit Obertönen umgehen, ohne deren Existenz oder ihren Namen zu kennen. An jedem Audio-Ausgabegerät besteht die Möglichkeit, die Bässe oder die Höhen eines Musikstückes anzuheben oder zu senken. In der hochwertigen Variante sind es mehrere formschöne Schieberegler an einem mattschwarzen Gehäuse. In der preiswerteren Ausführung gibt es eine Plus- und Minustaste und die Bezeichnungen Bässe und Höhen. Ähnliches gilt auch für die verschiedenen Apps. Jeder kann damit seinen Sound so einstellen, wie es ihm gefällt. Der eine mag dröhnende Bässe, der andere schrille, alarmierende Höhen. Wir alle haben diese Regler schon irgendwann benutzt. Wir haben damit nie die Töne höher oder tiefer gemacht, sondern deren Obertöne verstärkt oder gedämpft. Selbst die Industrie nutzt die Obertöne aus, um Produkte hochwertiger erscheinen zu lassen, als sie wirklich sind. Klangdesigner sind am Werk, wenn es um den satten Klang einer zugeschlagenen Autotür oder das verlässliche, aber kraftvolle Schnurren eines Elektromotors geht. Ihre Designkiste ist ein Klangmalkasten. Es sind die synthetisch erzeugten Frequenzen, die sie kunstvoll zu neuen Klängen zusammenfügen, die noch nie jemand vernommen hat und uns staunen lassen oder die uns an Angenehmes erinnern, weil sie so zuverlässig, bekannt und konsequent gleichbleibend sind wie die Patties auf einem Hamburger. Es ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis künstliche Intelligenz deine Emotionen in bestimmten Frequenzbereichen analysiert hat und diese mit deinen Playlists in Beziehung setzt. Dann genügt nur noch ein kleiner Auftrag an Alexa oder Siri, komponier mir ein Stück, welches mich müde, munter, fröhlich macht oder mich in meiner Wut, Trauer bestärkt. Nach kurzer Wartezeit ertönt dann Musik, die es bis daher noch nie auf der Welt gab, ganz speziell auf dich und deine Empfindungen zugeschnitten. Und ein letztes, etwas romantischeres Beispiel. Ihr wacht morgens auf und ohne aus dem Fenster gesehen zu haben, wisst ihr, dass es geschneit hat. Wir können zwar nicht den Schnee hören, wir nehmen aber deutlich wahr, dass die Welt dumpfer und stiller klingt. Der weiche Schnee hat viele Obertöne weggefiltert. Eiskalte Wintertage mit zugefrorenen Seen und Eiszapfen an den Bäumen können wir ebenfalls hören, weil das Eis hohe Frequenzen gut reflektiert. Wir sprechen von klirrender Kälte. Genug jetzt aber von diesen Erklärungen und zurück zum Bezug zum Kind. Dafür ist es aber heute bereits zu spät. Diese Übertragung mache ich in der nächsten Folge.